Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, noch einmal ganz laut. Ja, ich bin gerne hier, ich fühle mich ja wohl in der Gemeinde und seit ein paar Jahren habe ich es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, für mich persönlich, ja, ich habe ein paar so Hobbys, ich bin studierter Theologe, aber mein Hobby ist das Wort Gottes, studieren und ich gehe gern sehr tief rein, ich nehme die Zeit, kann sein, dass ich mal über ein paar Verse wochenlang studiere, ja, weil die Co-Implikationen alle sehen möchte. Was impliziert das alles so? Und zurzeit, ihr kennt das alles, das Gleichnis, ja, das ist von dem Sämann, der ausgeht zu säen, ja. Und ich fange an natürlich vorne bei Kapitel 13, Vers 1. Wir werden heute Kapitel 13, Vers 1 bis Vers 23 so behandeln. Das ist das Gleichnis vom Sämann. Und Jesus nimmt sich sehr viel Zeit für dieses Gleichnis. Ja? Also ich denke, das hat uns was zu sagen. Ja? Jesus könnte man sagen, hey, ich fange einfach mal an. Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Jesus wohnte in seinem eigenen Haus. Ja. Er war umgezogen von Nazareth nach Kapernaum, ja, und setzte sich an den See. Das tat er oft, immer wieder. Das setzt das gesagt das Griechische hier, also ein Imperfekt, ja. Und es versammelte sich eine große Volksmenge. Eigentlich heißt es, viele Volksmengen versammelten sich um ihn, sodass er in das Schiff, in das Boot stieg und sich setzte und alles Volk stand am Ufer. Stand am Ufer. Die griechische Zeitform, die hier steht, ist das Plusquamperfekt. Ich erwähne es einfach nur mal so ein bisschen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Das soll was ausdrücken, eine gewisse Ferne ausdrücken von Jesus. Es steht. Plusquamperfekt. Das hat schon immer getan. Wird auch so bleiben. Wir werden sehen, warum das so ist im folgenden Text. Er setzte sich. Jesus hält hier eine, man könnte sagen, er beginnt eine Einführungsvorlesung. Eine Einführungsvorlesung in den Versen 1 bis 23. Wir sagen immer so schön Gleichnis. Und Jesus, ja, ab Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist schon das Gleichnis. Die Verse 3 bis 9. Der Rest wird darauf verwendet, um das zu erklären, was hier Sache ist, worum es hier eigentlich geht. Und einleitend Vers 3 sagt, der Sämann ging aus, um zu säen. Siehe. Das ist wieder ein Signalwort im Hebräischen, im Griechischen. Jetzt pass auf. Jetzt sei einer, der sich in die Position gebracht hat, der mit Argusaugen alles sieht und betrachtet, was da vor sich geht. Wie ein Machtmann auf dem Turm. Der guckt jetzt genau, was Sache ist. Alle Sinne sind hoch angestrengt. Er ist nur für den Job da, aufzupassen. Sonst nichts. Er isst nicht, er trinkt nicht, er macht sonst nichts. Er passt nur auf. Das ist sein Job. So spricht Jesus zu seinen Jüngern hier. Oder zu der Volksmenge. Steht da die Volksmengen am Ufer und er sitzt im Boot. Das ist die Situation. Die Sonne scheint, es ist heiß wahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist es ja auch am Abend oder früh am Morgen oder am Vormittag. Und er schließt im Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Kurzes Gleichnis, das muss man wissen. Gleichnis, wir sagen Gleichnis, ja, im Hebräischen würde man sagen Maschall. Und Marschall heißt im Hebräischen, das ist praktisch eine Art Regierungsregel, eine Herrschaftsregel. Jesus spricht jetzt von Herrschaftsregeln, Regierungsregeln im Reich Gottes. Das Gleichnis also hat wesentlich eine tiefere Bedeutung im Hebräischen oder im Sprachgebrauch. Jetzt geht es um Herrschaftsregeln. Deshalb passt jetzt auf, worum es geht. Und jetzt fragen ihn seine Jünger. In Vers 10, da traten Jünger sich herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Warum in Bildsprache? Vers 11, er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es ist an ihnen die Prophezeiung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Es ist unempfindlich und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verklebt, verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Soweit. Warum spricht jetzt Jesus hier in Gleichnissen? Diesen Herrschaftsregeln, so ein Bild reden. Will Gott, ich spreche jetzt Vers 11 an, er beantwortete, weil es euch gegeben ist. Das steht im Griechischen perfekt. Ja? Das heißt, euch wurde es einmal gegeben und es bleibt auch so. Ja, er spricht jetzt zu den Jüngern. Ja? Spricht nicht mal zu den Volksmengen. Die Jünger sind zu ihm allein für sich getreten, sagen wir die 10, 12, vielleicht auch noch andere Jünger, das weiß ich jetzt nicht. Das steht jetzt nicht da, dass nur die 12 waren. Zumindest nicht hier im Text. Und jenen, ja, den anderen aber ist es nicht gegeben. Auch im Perfekt. Heißt, ihm wurde es nie gegeben und ihm wird es auch nie gegeben werden. Das ist doch hart, oder? Ist es Gott ungerecht? Euch ist es gegeben, den anderen ist es nicht gegeben. Ist so, fertig. Und dann zitiert er ja Jesaja aus Jesaja. Ja, Jesus. Ihr habt verstocktes und fettes Herz, ist halt unempfindlich geworden. Ihr seht und seht doch nicht. Ihr hört und hört doch nicht. Es ist einfach vergeblich, mit euch zu reden. Wie eine Mama oder ein Papa, der zu seinem Kind sagt, ich glaube, es hat keinen Sinn mehr, sozusagen. Ja. Warum aber jetzt in Gleichnis reden? Ich glaube, das ist die einzige Methode aus Gottes Sicht, dass er in Bildern spricht, damit es länger im Kopf bleibt. Weil an Geschichten erinnerst du dich leichter an Zusammenhänge, als wenn du nur Fakten lesen würde oder erzählen würde. Also es ist keine Gemeinheit, dass Jesus jetzt in Gleichnissen redet, sondern Gott kommt in Jesus dem Menschen total entgegen. Ich erzähle es euch in Gleichnissen, weil sonst wird bei euch gar nichts hängen bleiben. Also bei den anderen Volksmengen. Wir lesen weiter. Glückselig, Vers 16, sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Glückselig eure Augen. Das ist richtig betont. Glückselig eure Augen, dass sie sehen. Glückselig, ja. Eure Augen, eure Ohren, dass sie sehen und dass sie hören. Eure, es ist betont. Wenn ihr, ich stelle euch mal eine Frage. Man hört ja gern oder oft, ich hätte mal gern zur Zeit Jesus gelebt und ihn persönlich kennengelernt, ja. Ihm wäre ich gern persönlich begegnet. Ich stelle euch jetzt eine Frage. Wärt ihm Jesus lieber persönlich begegnet? Oder lebt er heute lieber in unserer Zeit und habt das geballte, gesammelte Wort Gottes zur Verfügung? Das habt ihr damals nicht gehabt. Ne? Habt nur Jesus begegnet, da vielleicht ein, zwei Worte gehört, vielleicht diese Herrschaftsregel von Jesus gehört, ja? Also persönlich, ja? Ihr stand am Ufer, wärt lieber am Ufer gestanden, ja? Oder das geballte Wort Gottes in den Händen zum Nachlesen. Ich lebe lieber in unserer Zeit. Obwohl ich gern Jesus persönlich kennenlernen möchte, ja. Aber dieses geballte Wort Gottes, das haben wir Christen. Das ist ein unheimliches Geschenk, eine unheimliche Gnade, die wir haben. Glückselig, dass eure Augen sehen. Glückselig, dass eure Ohren hören. Ja? Das gilt ja auch uns. Wir lesen, wir sehen, wir hören. Und jetzt geht es an die Auslegung. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. Wieder diese Herrschaftsregel. So hört nun diese Herrschaftsregel. So oft jemand, jetzt sagt auch, was der Same ist, das Wort Gottes, das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist, das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Was heißt denn das Verstehen? Hören und verstehen. Im Griechischen meint das so etwas wie platzieren. Ja? Etwas dahinsetzen, wo es hingehört, ins Herz setzen, ja, es einpflanzen, wo es hingehört, damit es wachsen kann. Herz meint aber jetzt nicht nur das Gefühl, das Herz meint unser ganzes Denken, Wollen, Fühlen, Dichten, Trachten, Planen, dein Verstand, dein Bewusstsein, das, was du ganz bist. Nicht nur deine Emotionen, Emotionen können nur ganz weg, die stören eigentlich nur. Gefühl ist okay, wenn du einer Emotion bewusst bist, aber es meint dich. Man könnte es vielleicht auch heute ganz modern übersetzen mit dem Platzieren. Wenn du einen Computer hast, dann kriegst du regelmäßig Releases. Und du musst den Computer releasen, also auf upgraden. Wenn du das nicht tust, dann funktionieren plötzlich irgendwann die Programme nicht mehr. Du musst mit releasen. Wenn du das nicht tust, funktioniert dein Computer irgendwann nicht mehr. Du wirst anfällig wegen welche Spähprogramme. Vielleicht macht es deinen ganzen Computer sogar kaputt. Nicht mehr brauchfähig. Wir haben noch etwas, der Böse kommt und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Wer ist der Böse? Klar, ist nicht schwierig. Satan. Rauben, ja, das ist ein Wort, harpazo im Griechischen. Das heißt wegreißen. Mit Gewalt wegnehmen, wegreißen, plündern, ausplündern, wegnehmen. Also Satan will dir das wegreißen, was da gesät worden ist vom Sämann von Gott selbst, von Jesus Christus. Und das gleiche Wort Harpazo kommt vor, auch im Thessalonicher Brief, da ist es umgekehrt. Da raubt Gott. Gott raubt seine Gemeinde weg von der Erde, um sie vor dem Zorn Gottes zu schützen, wegzunehmen. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Das ist auch, oder manche sagen auch so die glückselige Hoffnung, ja, von der Entrückung. Ich lese das mal kurz. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zusammen mit den auferstandenen Heiligen, meint es, ja? Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Einmal kommt Satan, um was wegzureißen. Ja, und zwar den Samen, der Wort Gottes, der in dein Herz gesät worden ist. In dein ganzes Denken, Wollen, Fühlen, Dichten, Trachten, Planen, dein Verstand, dein Bewusstsein. Und einmal kommt Gott, um dich vor dem Zorn Gottes zu retten. Jesus kommt dann. Lass mich lieber von Jesus vor dem Zorn Gottes wegreißen. Ja? Und dazu muss es aber, das Wort Gottes in meinem Herzen platziert sein. Sonst klappt es nicht. Das ist der, bei dem man in den Weg gestreut worden ist. Auf dem felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Folgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Das Wort Gottes mit Freuden aufzunehmen, glaubt, das ist in Ordnung. Ja. Aber wenn es nur Freude ist, wenn es nicht wurzeln kann, weil es auf felsigen Boden gestreut ist, weil es zwar schnell keimt, aber die Wurzel findet keinen Boden, wo es tief gehen kann, tief eingreifen kann, wo es kein Wurzelfundament hat sozusagen, ja. Dann wird es verdorren, wenn Verfolgung kommt, wenn Bedrängnis kommt. Dann ist praktisch plötzlich das, die Verfolgung, da fühlt er sich beleidigt, dann nimmt er Anstoß dran, wird abfallen vom Glauben. Weil er sagt, das passt nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt, den Glauben. Das muss doch nur Freude sein. Das sogenannte Wohlstandsevangelium. Aber in der Apostelgeschichte heißt es ein bisschen anders, dass wir durch Bedrängnis gehen müssen. Apostelgeschichte 14, Vers 22, glaube ich. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Unter Dornen, Sorge der Weltzeit, Essen, Trinken, ja, alles was für uns so wichtig ist, Kleidung, schönes Auto, der Betrug des Reichtums, Macht, Ansehen, Besitz, all das ist Betrug des Reichtums. Ja. Es gaukelt dir was vor, dass du bist und gar nicht bist, weiß nicht, weil nur das zählt, was du vor Gott, ja, an Schätzen gesammelt hast, sage ich mal so. Nicht, was du hier auf Erden für dich sammelst. Wo ist dein Schatz, sagt Jesus, da sage ich dir, da ist dein Herz. Ja. Sie ersticken es, regelrecht ersticken es. Jetzt kommen wir zum guten Boden. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, und versteht, jetzt haben wir es wieder, der das Wort hört, und es an die richtige Stelle platziert, in das Herz. Ja, in dein ganzes Denken, Wollen, Fühlen, Dichten, Trachten, Planen, Verstand, Bewusstsein. Ich sage das immer so ausführlich, damit man dem Herzen nicht immer nur das Gefühl verwechselt. Ja, es meint nämlich dich ganz und gar, mit Haut und Haar, also was du bist. Total. Da muss es platziert werden. Und versteht, der bringt dann auch Frucht. Der eine 100-fältig, der andere 60-fältig, der andere 30-fältig. 100-fältig, ja, die Zahlen stehen nicht umsonst so da. 100, 60 und 30. Warum steht nicht 90 da? Warum steht hier statt 60 nicht 80? Das hat einen bestimmten Grund. 100, das ist aber die Hebräischen und Zahlen eine Bedeutung, ja. 100 steht für die Überfülle. Ja, 10 steht für die Fülle. 10 mal 10 ist 100, steht für die Überfülle. Dann bringt eine Überfülle. Dann der 60, das steht für Vollkommenheit und Vergnade. Und der andere 30-fältig, 30 steht für Schmerz, Trauer, Tod. Die Trauerzeit während Toten sind 30 Tage zum Beispiel. Das heißt, mancher, der Frucht bringt, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein, mancher, der Frucht bringt, muss durch Schmerz, durch Trauer und durch Tod gehen. Erst dann kann anscheinend das Samen, das Wort Gottes, platziert werden. Nicht, weil Gott das will, dass du Schmerzen hast oder sowas, ja, dass du Trauer gehen musst. Bei manchen ist es einfach notwendig vielleicht. Und wie sagt Jesus so schön, oder die Propheten, wir sind Ton. Er formt uns. Er macht das Beste aus Darauf kommt es nämlich an, dass er das Beste aus uns macht. Schon schön, ne? Das wissen wir. Es gibt vier Böden und die vier Böden hat auch eine Bedeutung, ja? Vier sind die vier Windrichtungen, meint die ganze Welt, wird das Wort Gottes gesät. Viermal erscheint hier das Wort Gottes, wieder das Wort Gottes für die ganze Welt. Nun, wir wissen, vier Böden gibt es und nur einer ist das gute Erdreich. Ja? Welcher Boden bist du? Bin ich? Welcher Boden möchtest du sein? Klar möchtest du der gute Erdboden sein, ne? Der gut Frucht bringt, aber das ändert nicht dein Leben, nur weil du das möchtest. Ja, was ändert denn jetzt dein Leben? Das ist ja mal ein kleines Dilemma jetzt, ja? Ich halte extra den Finger so ein bisschen drauf. Wir haben es gelesen und ich möchte es verdeutlichen. Jesus sagt immer wieder, der das Wort Gottes hört und tut, ja? Hören meint auch im Hebräischen, dass du gehorsam bist, ja? Und das Wort Gottes platzierst in deiner ganzen Existenz, in deinem Herzen, ja? Wenn du es da platzierst, wenn das Wort Gottes an der ersten Stelle steht für dich in deinem Leben, dann, wenn sich praktisch in deinem Leben alles sich um das Wort Gottes dreht, ja? Wenn es dir um den Willen Gottes geht in deinem Leben. Wir haben nämlich vorher in Kapitel 12, Vers 50, der letzte Vers vor Kapitel 13. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Es geht um den Willen Gottes. Es geht nicht um deinen Willen. Der ist völlig irrelevant. Sag ich mal knallhart. Damit du ins Reich Gottes kommst, ist dein Wille irrelevant. Damit du ins Reich Gottes kommst, ist allein der Wille Gottes entscheidend. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Was du willst. Schön ist, wenn dein Wille der göttliche Wille ist. Ja? Aber Gottes Wille, oder umgekehrt, Gott wird sein Willen nie nach deinen Willen richten. Wird er nicht tun. Das ist das sogenannte Wohlstandsevangelium, wo wir meinen, dass unser Wille, ja, ich möchte, dass es mir gut geht. Ach, ich bin Christ geworden, dann kann es mir nur gut gehen. Da gibt es keine Bedrängnis. Manche lernen das ja auch, es gibt keine Bedrängnis. Wir würden die nicht erleben, aber in der Bibel steht ganz was anderes. Ja, wenn ihr Offenbarung lest, zum Beispiel viele andere Stellen oder vor Apostelgeschichte 14, Vers 22. Wir müssen durch Bedrängnis gehen. Oder an anderer Stelle, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ja? Das sind harte Worte und ich habe noch nie gelesen in der Bibel, dass uns Jesus den Rosengarten versprochen hätte, seinen Jüngern. Ich habe es nirgendwo gelesen. Ja? Im Gegenteil, er sagt, mich haben sie verfolgt, euch werden sie folgen. Mich haben sie geschlagen, euch werden sie schlagen. Mich haben sie eingesperrt, euch werden sie einsperren. Mich töten sie, euch töten sie vielleicht auch. Es muss nicht jeder getötet werden, also beileibe nein. Aber es kann passieren, du musst bereit sein dafür. Oder dir dessen gewärtig sein, dass es sein kann. Matthäus 14, so hat Jesus angefangen, Matthäus Kapitel 4, Vers 17, spricht Jesus, kehrt um, denn das Reich Gottes ist da. Und zwar mit ihm ist das Reich Gottes da. Der Johannes der Täufer hat ihn angekündigt, hat die gleiche Predigt gehabt, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen oder da, auch griechischer Perfekt. Ja. Und jetzt sagt Jesus das Gleiche. Und was sagt jetzt Jesus? Ich habe einen Garten zu Hause, ja. Ich habe ein Hobby, bin auch Hobbygärtner. Und der Hunsrückboden, der ist verdammt hart. Ja. Viel Steine, Lehm. Also das ist der Boden, den ich mir als Hobbygärtner gar nicht wünsche. Ja. Gar nicht. Und wenn ich umgrabe, weiß ich immer, wie reich ich bin. Steinreich. Echt steinreich. Ja. Wenn ich ungefähr so eine Fläche von 10 Quadratmetern umgrabe, kann ich davon ausgehen, dass ich 3 bis 4 Eimer voll Steine ernte. Ja. Also 4 so große Eimer, also 40 Liter Steine ungefähr. Ich habe das auch immer schön bei mir gesammelt, die Steine, damit ich weiß, wie reich ich bin. Ja, ich sehe das. Ja, jeden Tag sehe ich das, wie reich ich bin. Aber es ist auch doppeldeutig. Denn wenn ich so viel umgrabe und die Steine sammle, da habe ich jetzt auch viel guten Boden. Und an dem guten Boden wächst auch was. Also ein gutes Erdreich. Ja? Und ich ernte gern. Ist auch manchmal mühsam, ja. Steine müssen raus. Das Beet muss weg vom Weg, ja. Wenn ich da drauf rumtrample, wächst es nicht. Und die Disteln müssen auch raus. Und die Dornen müssen auch raus. Aber du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, das zu tun. Gott macht ein Angebot. Entscheiden ist eine Sache. Das umzusetzen, die Entscheidung ist oftmals das Härteste. Ich kann mich vorerst entscheiden, aber dann die Umsetzung der Entscheidung vorzunehmen, ja, ist eine ganz andere. Aber ohne die Entscheidung geht es nicht. Und das Wirkungsmächtigste, was wir Menschen haben, ja, ist, dass wir Entscheidungen treffen können. Vor dem hat Satan Angst. Und dass sie dir dann durchhalten auch. Mit der Kraft Gottes. Wenn du dich entscheidest, das Richtige zu tun, da kannst du schwach vom Muskeln her sein oder stark. Jeder kann das Richtige tun, aber nur stark oder schwach ist. Ich möchte hier so ein Beispiel anbringen. Ja? Ich möchte was von mir selber erzählen. Früher, ihr glaubt es jetzt vielleicht nicht, ja? Mit 14 Jahren hatte ich so gute 90 Kilo. Ja? War 1,60, 1,65 groß, war immer dick gewesen. Ja? Seit meinem dritten Lebensjahr. Ich kenne das nur so, dass ich immer moppelig war und später auch dick. Ja? Als ich dann so 12, 13 war, ja, das werde ich noch genau während des Religionsunterrichtes, ich muss ein bisschen ausholen, damit er das versteht, ja, was ich jetzt gleich sagen will, habe mir so die Mädchen angeguckt, ne, und dachte mir, oh, da gibt es ja ganz hübsche Mädchen da drin. Ne? Da kam so eine Stimme in mir, Berner, guck doch mal genau hin. Ist nicht jedes Mädchen irgendwie hübsch? Dann gucke ich genau hin, tatsächlich. An jedem Mädchen konnte ich entdecken, boah, auf jedes ist auf seine Art irgendwie hübsch, anscheinend so. Das habe ich so für mich so gesehen, ja. War während des Religionsunterrichts, weiß ich noch ganz genau, ich saß hinten, weil ich ein stiller, ruhiger Schüler war, ja. Deshalb saß ich hinten und ich habe gern immer den Überblick gehabt über alle, ja. Und dann war ich irgendwann später, da war ich zu Hause, ich kann mich noch genau daran erinnern, ja, zu Hause, bei uns im Eingangsflur, war ich gerade so 13 geworden, ja, Ende der 7. Klasse. Und da denke ich so drüber nach, Bernhard, Mensch, irgendwann wirst du mal heiraten, ja. Welches Mädchen wird irgendwann das Richtige sein für dich? Boah, das sind so viele. So viel hübsch, ja. Also ich habe echt ein bisschen Panik gekriegt. Ihr glaubt es jetzt nicht. In dem Moment habe ich echt ein bisschen Panik bekommen. Ja, welches Mädchen? Es geht nicht nur, dass du ein Mädchen hast, es geht auch darum, dass es die Richtige ist. Ja, da kam so die innere Stimme bei mir, Bernhard, du wirst es wissen. Das hat mir gereicht. Dann wirst du es wissen, okay. Bin ich 14 Jahre, 8 Monate, das weiß ich auch noch ganz genau, es war stieffreie Zeit, ich war auf der Realschule, ja. Es war die 9. Klasse, nee, 8. Klasse war es gewesen, ja. Wenn du warst 7. in der 7. Klasse, weil ich kam erst nach der 7. Klasse Volksschule in die 7. Klasse Realschule, ja. Ich war 14 Jahre, 8 Monate. Also ich war total unsportlich, weil ich dick war. Bewegung war mir verhasst, ja. Also, warum laufen? Man kann gehen, ja. Komm auch ans Ziel, ja. Nach 50 Metern war ich kaputt und fertig, wenn ich gelaufen bin, ja. Und da hatten wir einen Skikurs gehabt, ja, einen Skikurs, boah, einen steil abwärts, Alpinski ist gar nicht meins, ja. Was habe ich gemacht? Mich hingelegt, ja, weil ich bin ja nicht verrückt und renne mich zu Tode, ja. So, während dieser Woche skifreien Zeit, da musste ich ja so ein paar Stufen hochgehen, da standen so Tische da, ja, mit der langen Seite und mit der Stirnseite zu mir, ja, so dass ich praktisch über den ganzen Tisch, wenn man durch die Treppe hochkam, in den Tisch gucken konnte, dann komme ich da so hoch, guck gerade da so hin, sehe da am Ende des Tisches an der Stirnseite, da am Ende des Tisches ein Mädchen sitzen und wusste in dem Moment genau, Bernhard, das ist die Frau für dein Leben. Das ist die Frau, das habe ich gewusst, sofort. Ich habe die Frau, das Mädchen nicht gekannt. Das ist die Frau für dein Leben. Da wurde es mir ganz anders. Ja. Da habe ich mich an den Tisch gesetzt, habe ich in dem, weißt du, da saßen nur Mädchen an den Tisch. Ja. Und ich bin total schüchtern gewesen, müsst ihr auch wissen, aber extrem schüchtern. Sich in die Mädchen setzen, mache ich nie im Leben. Ja. Aber habe es gemacht, weil ich wollte das Mädchen kennenlernen. Also ich wollte wissen, wie sie heißt, wie sie redet, wie sie spricht und so weiter. Ja. Ganz ernst, das war nicht, keine Spielerei jetzt so. Ja? Ich habe das schon ernst genommen. Ja, da war ich 14 Jahre, ich war ja dick. Ja? 90 Kilo, über 90 Kilo vielleicht sogar. Habe dann mit 15 Jahren die Entscheidung getroffen. Bernhard, ich glaube, das Mädchen oder die Mädchen, glaube ich, stehen nicht so auf dicke Jungs. Ja? Das war so mein Gedankengang. Bernhard, du musst ihn abnehmen. Ja? Aber wie nimmst du ab? Fasten ist nichts für mich. Ich war katholisch aufgewachsen. So ein Karfreitag, strenger Fasttag. Du durftest nur einmal essen. Ja, das war für mich schon ganz schlimm immer. Ja, also das machst du nicht. Okay, was machst du dann? Gut, ich wusste aus dem Biologieunterricht, wir brauchen so und so viele Kalorien. Dann habe ich Entscheidung gemacht, okay, ich bin so und so groß, habe das und das Gewicht. Wie viele Kalorien brauche ich denn? Ich mache eine 2000 Kilokalorien-Diät. Und wenn ich habe mich dran gehalten. Ja? Und ich wusste genau, wie viel Gramm, also 100 Gramm Schweinefleisch, wie viel Kalorien das hat, ob das Fett oder Schmager ist, das Fleisch, Rindfleisch, Nudeln, Schokolade, egal, Kuchen. Ich konnte mir das ausrechnen. Ich bin ein guter Kopfrechner, das ist gar kein Problem für mich. Ja? Wusste, was wie viel Kalorien hat. Ich habe genau das gleiche gegessen wie vorher, aber 2000 Kilogramm war Schluss. Aber es war mir erlaubt, ich habe mir selbst erlaubt, danach, du wirst Hunger haben, dachte ich mir, Obst und Gemüse erlaubt. In unbegrenzten Mengen. Das wird nicht, wie sagt man da, begrenzt. Ja? Da wir zu Hause einen eigenen Garten hatten, mit Obst, also mit Gemüse vor allem, war es kein Problem, habe das so gelebt. Und tatsächlich, nach einem Jahr, mit 16 Jahren, also mit 15 Jahren habe ich das entschieden, mit 16 Jahren war ich bei 65, 66 Kilo. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja. Ich kannte meine eigenen Schwächen, also Essen, Fasten, wusste ich, das kommt gar nicht in Frage. Ja. Ich esse. Und als noch was Gutes dabei war, ich habe mir einen ganz anderen Lebensstil angewöhnt. Ja. Und während der Zeit, wo ich gemerkt habe, dass ich abnehme, das Erste, wo ich gemerkt habe, dass ich abnehme, ist, dass es mir andere gesagt haben, Bernhard, hast du abgenommen? Du siehst schmäler aus. Ich habe das gar nicht gemerkt erstmal, ja. Aber dann tatsächlich, die Hosen haben nicht mehr gepasst. Meine Mutter musste die Hosen enger nähen, ja. War lustig. Ja, nach einem Jahr war ich bei diesem sogenannten Idealgewicht, ja. Und es war nicht anstrengend gewesen. Ich habe nur eine Entscheidung getroffen, mich dran gehalten. Und warum? Weil es da ein Mädchen gab, ich wusste, das ist die Frau für dein Leben. Das ist die Frau für dein Leben. So, und zwar extrem schüchtern. Ja, das ist eine andere Geschichte, das kann ich vielleicht auch nochmal erzählen. Aber was ist, da gibt es jemanden, der dich liebt, das ist Jesus. Und du kannst eine Entscheidung treffen. Du musst die Entscheidung nicht treffen. Du musst das Wort Gottes nicht in deinem Herzen, deine Existenz platzieren. Musst du nicht. Du kannst es aber tun. Wenn du das tust, wirst du verändert. Es kann sein, dass du es gar nicht merkst. Wie es dich verändert. Und während dieser Zeit, wo ich dünner geworden bin, ja, bin ich auch sportlicher geworden, ja, und da kam die Freude an Bewegung auf. Das kannte ich früher gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es gibt. Ja. Tatsächlich, man kann sich an Bewegung freuen, ja. Das laufe ich in der Woche 50 Kilo immer, also 50 Kilometer ungefähr immer, ja. Das ist etwas, was ich gern tue, was nichts Besonderes für mich ist, ja. Man braucht Bewegung, ich habe das für mich gebraucht, ich habe meine Erfahrungen damit gemacht. Ich habe auch negative Erfahrungen gemacht mit meinem Dicksein, ja. Da wirst du gemobbt und ausgeschlossen. Wenn nur irgendwelche Sportmannschaften gewählt werden in der Schule, dann war ich der Letzte und Vorletzte, der gewählt worden ist. Eine Begründung, warum ich dann vielleicht als Vorletzter gewählt worden bin, war der, weil ich dicker bin und dann mehr wieder wie sagt man da, mehr Widerstand für den Ball bin, also sozusagen im Tor, ja. Ich wurde ins Tor gestellt, ja, weil ich dick war. Ja? Aber es hat auch einen Vorteil gehabt, wenn man gemobbt wird. Und Schwimmunterricht war das Schlimmste für mich, ja. Weil da sieht man das Fett schön, ja. Das war das Schlimmste für mich. Aber wenn man da so ein bisschen gemobbt wird und so, ja, da weißt du genau, das war der Vorteil. Wer als Freund taugt und wer nicht. Das hat nicht alles Nachteile, ja. Du kannst immer wieder über dein Leben nachdenken. Das sind plötzlich auch Vorteile, wofür ein viel Mist war, sag ich mal so, ja. Und kannst mal manchmal sogar dankbar sein, ja. Deshalb, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir in unserem Leben Entscheidungen treffen. Und zwar die, die für uns, ja, ich sag mal, Gott möchte ja unseren Vorteil haben. Der ist ja nicht an unserem Nachteil interessiert, ja. Wir dürfen ihn kennenlernen. Ich war damals aber noch kein bekehrter Mensch, ja. Bekehrt war ich erst mit knapp 22 Jahren hatte ich meine Bekehrung. Auch das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe ein Tief gehabt, ja. Persönliches Tief. War nie, wie soll ich sagen, ich war jetzt keine, habe dahin noch keine Freundin gehabt. Ich habe auch nicht nach einer Freundin gesucht, ja. Weil ich wusste, das ist eine Mädchen, das wird deine Frau werden, ja. Ich habe danach gelebt. Das war unbewusst auch. Das war mir nicht mehr bewusst, ja, aber ich wusste, dass es so ist. Während meinen Studien kam das eh nicht so in Frage. Da gab es Frauen, die waren an mir interessiert, Mädchen, ja, und die haben auch hübsch ausgesehen, aber es kam für mich nicht in Frage. Mir wurde es erst später klar, während meines Theologiestudiums, Bernhard, du hast doch nie nach einer wirklichen Beziehung gesucht, weil du immer noch dieser alten Beziehung hängst. Ja, das wurde mir bewusst. Ja. Ich musste mich davon frei machen, weil die war schon längst verheiratet, ja, und so, ja. Aufgrund meiner Schüchternheit, ja. Und ja, weißt du, man sieht Schüchternheit das auch. Ja, das war für mich auf alle Fälle ein Problem gewesen, die Schüchternheit, ja. Da hierzu frei spreche, ja, das letztens auch. Wo Gott einen unmerklich verändert. Man merkt es nicht, ja. Man muss sich nur auf ihn einlassen. Das ist das Entscheidende. Und wie dick ich war, hat für Gott keine Rolle gespielt. Ja, und wie schüchtern ich war, hat für Gott auch keine Rolle gespielt. Er hat mein Herz gesehen. Also mich als Mensch. Und er sieht auch dich als Mensch. Dein Herz. Ja, ich fasse zusammen. Wir hören Geschichten, wir lesen Geschichten, Herrschaftsregel im Reich Gottes, von der Jesus spricht. Das Wort Gottes hören. Du musst es hören und platzieren in deiner Existenz, in deinem Leben, wo du bist. Egal, was du jetzt machst, ja, ob du welchen Beruf du hast, spielt gar keine Rolle. Da, wo du bist, musst du es platzieren. Heute und jetzt, wenn du es nicht getan hast. Du wirst nicht enttäuscht werden, auf gar keinen Fall. Du kannst auch nicht vielleicht nicht alles überblicken. Ich kann heute noch nicht alles überblicken, obwohl ich heute schon weiterblicken kann. Und der Hebräer wird nie sagen, er kann praktisch in die Zukunft sehen oder sowas, ja. Du siehst das Leben, das vor dir liegt oder sowas, was da erst noch kommt. Er würde immer sagen, du kannst nur die Vergangenheit sehen. Und für die kannst du dankbar sein. Aber du musst nicht für alles leicht, wie es gelaufen ist, aber es gibt bestimmt vieles, wofür du dankbar sein kannst. Nicht alles. Na, selbst das ist auch eine gewisse Schule vielleicht. Ob das immer alles Gott gewollt ist, glaube ich nicht, ja. Weil viele Menschen gibt's, die querschießen, ja. Wenn dich einer mobbt, dann mobbt er dich. Wenn einer wehtut, dann hat er dir wehgetan. Da ist nichts Gutes dabei. Ja? Aber ich, wie soll ich sagen, man muss es irgendwie akzeptieren für sich, dass es so war. Und mit Jesus, mit Christus, Gott das Beste draus machen. Denn er hat das größte Interesse dran. Weil ich und du es noch gar nicht überblicken kannst. Was alles kommt, wofür er dich braucht, was er in dir sieht. Ja? Das gute Erdreich. Es braucht eine Entscheidung. Nur es sein zu wollen, reicht nicht. Es braucht eine Entscheidung. Wenn ich gutes Erdreich bei mir zu Hause im Garten haben will, dann braucht es die Entscheidung, dass ich rausgehe mit dem Spaten, das umgrabe, die Steine raussammle, bla bla bla. Und das ist auch ein bisschen, das ist eine Entscheidung. Ich muss die Entscheidung umsetzen. tun. Ja, nur hören bringt dir nichts. Du musst es auch tun, was du hörst. Was Christus, was dir der Geist Gottes ins Herz gibt. Das musst du tun. Amen.